Herzlich willkommen zum Podcast Im Osten was Neues mit Pater Isaac von den Zisterziensermönchen aus Neuzelle und heute mit Pater Christoph. Da reden wir heute über deine Berufungsgeschichte. Aber am Anfang wollen wir gerne was beten.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Allmächtiger Gott, ich danke dir für jede Berufung. Ich danke dir vor allem für die Berufung von Pater Christoph. Du rufst jeden in deinen Dienst und für jeden ist diese Berufung etwas Individuelles. Wir bitten dich für die Berufung von Pater Christoph zum Mönch, zum Priester, dass du sie segnest, dass du sie stärkst, dass du sie vor allem Bösen bewahrst, dass du ihm wirklich viel Freude schenkst, auch im alltäglichen Leben, in den Schwierigkeiten, viel Freude am Gottesdienst und auch, dass er seine Mitbrüder mit nie endender Geduld erträgt. Darum bitten wir dich, allmächtiger Vater, im Heiligen Geist durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Amen. Ja, schön. Die Mitbrüder ertragen ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Du bist ja jetzt im Kloster, aber das war ja jetzt nicht so dein Erstberufswunsch und das, was du dir als Kind erträumt hast, vielleicht so als, ja, was werde ich, wenn ich mal groß bin? Ja, auf jeden Fall Mönch. Ist ja jetzt nicht so das Erste, was man so denkt. Stimmt. Und vielleicht fängst du ganz am Anfang mal an. Du kommst ja aus Schwerin oder aus der Nähe von Schwerin. Teil meiner Familie kommt auch von da, deswegen weiß ich, dass das jetzt auch nicht die katholische Hochburg ist. sondern schon eher auch wirklich, ja, so ein bisschen glaubensleerer Raum oder also nicht so viele Gläubige, glaube ich, da sind. Ja, wie war das so bei dir als Kind? Hast du da, warst du als Kind, also bist du katholisch aufgewachsen oder kam es erst später?
Also meine Familie ist, sag mal, von Haus aus katholisch. Meine Eltern kommen nicht direkt aus Schwerin, aber haben selber auch den Glauben so mitgenommen. Und wir waren dann eigentlich auch von früh auf in der Gemeinde so verankert, im Kindergarten und bei der Sonntagsmesse und auch in der Grundschule. Ich bin dann sogar auch auf die katholische Gesamtschule dann noch gegangen. Also insofern war der Glaube, auch wenn es vielleicht nicht so der Glaube selber im Mittelpunkt stand, war er doch eigentlich immer ein selbstverständlicher Teil so meines Lebens. Hab dann aber, als ich selber dann herangewachsen bin und auch meine beiden Brüder, ich habe zwei leibliche Brüder, als wir älter geworden sind und man sich selber mit diesen Fragen auseinandersetzt, gemerkt, dass mir eigentlich der Grund fehlt. Ja? Also die Basis war ein bisschen locker und als ich dann aufgehört habe, so mit 13, 14, vielleicht auch 15 nach der Firmung, nicht mehr in die Sonntagsmesse zu gehen und auch das persönliche Gebet eigentlich zum Erliegen gekommen ist, ist der Glaube dann auch damit eigentlich eingeschlafen, ja, oder war nicht mehr aktiv.
Ja, also als Kind warst du halt durchs Elternhaus einfach, ja, so als Ritual überall mit, was die Eltern gemacht haben, hat man halt mitgemacht, aber es gab nie so dieses, ja, Fundament, warum machen wir das eigentlich? Ist es jetzt nur Ritual oder, also diese Gottesbeziehung war halt wahrscheinlich nicht so
existent. Aber man kann vielleicht sagen, du hattest einen Kinderglauben, hattest du? Also wenn du als Kind zurückdenkst, schon,
ja, also,
dass da was ist.
Ich hatte jetzt keine außergewöhnliche Erfahrung bei der Erstkommunion oder so, aber ich würde sagen, so ganz normal. Einfach ich bin damit da, aufgewachsen.
Jesus ist da.
Ja, auch. Ist da. Und also ich glaube, gerade in den ersten Jahren waren meine Eltern auch sehr hinterher. Also das war denen sicher ein großes Anliegen, auch den Glauben, wie sie ihn kennengelernt und lieben gelernt haben, weiterzugeben. Nur in gewissen Punkten dann auch, so 13, 14, fängt man dann auch langsam an, drauf zu hören, was so die Umgebung sagt, auch jetzt die nicht christlichen oder katholischen Mitschüler oder Bekannte. Und da hat die Kirche einfach ein sehr negatives Bild oder so Image, ja. Also, wenn man da nicht wirklich fest steht und seinen eigenen Glauben auch vor sich, aber auch vor anderen erklären kann, fällt es schwer, das zu behalten und dazu zu stehen, sondern man lässt es dann schnell liegen, weil was habe ich davon, wenn ich sonntags früh aufstehe? Also,
ja, ich könnte auch einfach liegen bleiben, genau. Oder und mich mit Freunden treffen.
Das war dann eigentlich auch der Grund. So viel Reflexion war da, glaube ich, gar nicht, sondern einfach, wenn man am Abend lange Computer gespielt hat oder sich irgendwie getroffen hat, ist man am nächsten Tag einfach liegen geblieben und das war dann so das Problem, ja, oder dadurch ist da irgendwie nichts weiter gewachsen.
Ja, und dann ja, warst du so nach der Firmung 13, 14, 15, Pubertät, volle Möhre, nicht Bock auf Gott und ja, wie hat sich das geändert, was ist dann passiert und dass du dann plötzlich doch gedacht hast, Mensch, irgendwie muss da jemand sein?
Also erstmal kam so eine große Leere, glaube ich, in die ich auch persönlich so reingefallen bin. Ist auch alles so ein bisschen gleichzeitig gekommen mit Umbrüchen so im persönlichen Umfeld, in der Familie. Und so ein bisschen die einzigen Auswege daraus oder die Lichtblicke waren einmal ein Besuch im Kloster Nützschau, ist in Schleswig-Holstein. Da sind wir über Ostern ein paar Mal hingefahren, meine Mutter und wir Kinder. Und da den Glauben auch von älteren, jungen Leuten gelebt zu sehen und in dieser Gemeinschaft auch diese Zeit zu verbringen, das hat auf jeden Fall mir Raum gegeben, ja, da auch zu fragen und mit meinen Zweifeln und kritischen Anfragen auch ernst genommen zu werden. Genau, und auch in der Schule, wenn der Religionsunterricht jetzt sicherlich nicht so der Ort war, wo ich dann selber geschöpft habe, aber was ich da auf jeden Fall auch immer tun konnte, war, meine Fragen an die Lehrerin zu stellen und da auch sicherlich begründete Antworten zu bekommen, die ich vielleicht nicht immer so selber angenommen habe. Also es war auf jeden Fall noch ein Ringen in dieser Zeit, aber es war immer etwas Lebendiges. Also es ist nie ganz zum Erliegen gekommen und dass sie mich dann nicht mehr dafür interessiert oder dass es nicht mehr eine Frage war in meinem Leben.
Also könnte man sagen, du warst, weil ich meine, wie weit warst du weg von Gott? Praktischer Atheist sozusagen oder gelebt, als ob es Gott nicht gäbe, aber sich trotzdem irgendwie mit ihm beschäftigt oder einfach überhaupt keine Rolle gespielt oder an die Seite gedrängt oder wie würdest du das plakativ beschreiben? Würdest du das sagen? Hm. Oder einfach kein Bock-Theist? Das ist eine neue Wortschöpfung.
Ja, ich weiß, also die Frage nach Gott war vielleicht gar nicht so zentral. Es ging, glaube ich, wirklich mehr um die Kirche. So. Also hat die Kirche irgendwie einen Wahrheitsanspruch oder mit was für einem Selbstverständnis tritt die auf?
Mit, ja, Autorität,
und,
ja.
Genau, und beansprucht dann etwas über Gott zu sagen. Also und natürlich so die Reizthemen oder so diese schwierigen Themen, da war für mich ganz klar, also da hat sich die Kirche geirrt, ja, oder da muss sie nochmal neu nachdenken,
nachsitzen,
wie das eigentlich funktioniert. Also, ja, im Nachhinein kann man über manches auch lächeln, aber zu dem Zeitpunkt war das dann der Grund, warum ich in dem Sinne nicht keinen Ernst dann gemacht habe mit meinem Glauben. Oder es blieb dann auch oft so eine Spekulation, ja, also.
Ich habe manchmal den Eindruck, alle Leute wissen ja, was die Kirche über manche Themen denken oder sie meinen zu wissen, was die Kirche denkt. Aber die Kirche, wenn du die Kirche oder wenn du in die Verkündigung hineinschaust, in die Predigten oder in die Diskussionen oder so in den normalen Religionsunterricht, dann spielt das ja oft gar keine Rolle und man hat fast so den Eindruck, die Leute schämen sich so ein bisschen dafür in der Kirche. Und ich habe so den Eindruck, gerade Jugendliche, die sich gerne kloppen wollen, die brauchen eigentlich diese Themen, wo du sagst, okay, die Kirche, keine Ahnung, Sex vor der Ehe. Verhütung. Das sind ja so die Reizthemen oder, keine Ahnung, Taufe, ist Taufe wichtig? Ja? Gibt es eine Hölle? Gibt es einen Himmel? Werden wir alle gerichtet? Muss ich glauben? Ja? Brauche ich die Kirche? Diese Themen, die halt die Aggressionen hervorrufen. Und da kommst du, da hörst du erstens in der Verkündigung ganz wenig dazu. Und zweitens wirklich so, dass du dich da mit jemandem kloppen kannst, ja? Dass da jemand da ist, der wirklich dir diesen Widerstand gibt. War das bei dir der Fall? Oder hattest du jemanden, der...
Eben nicht. Also ich hatte mich leider also nie mit einem Priester dann wirklich näher unterhalten, bis auf den einen Mönch im Kloster. Und habe dann allerdings, und insofern war das dann schon auch der Weg für mich zumindest, also ich bin auch jemand, der gerne dann in so Diskussionen einsteigt, ob er jetzt eine Ahnung davon hat oder nicht, ja, das spielt dann gar nicht so eine große Rolle. Aber vor allem...
Noch nie eine Rolle, weil es dich interessiert.
Genau, vor allem in der Online-Verkündigung über den Bischof Robert Barron und auch andere Figuren, einfach mal so die Argumente zu hören, das war schon eine große Bereicherung, einfach weil man was hat, womit man auch ringen kann. Ja? Also es ist nicht immer so ein Kompromiss oder man versucht es irgendwie runterzuspielen, sondern es wird erstmal was vorgelegt und dann sicherlich auch noch begründet, ja, und auch jetzt nicht polemisch oder so, aber das war schon sehr wichtig mitzubekommen, dass der Glaube etwas ist, was man auch verantworten kann, ja, und auch sollte.
Ja, wie ist es dann gelaufen? Also dann hast du irgendwann gemerkt, so okay, eigentlich ist mir das doch alles ganz schön wichtig. Hast du dann zwischendurch irgendwas angefangen zu studieren? Hat dich dann nochmal was eher weggebracht oder hingebracht?
Mhm. Also für mich war ganz wichtig, aus dem diesem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, so rauszubekommen. Vor allem, um selber den Glauben in die Hand zu nehmen, was die Praxis angeht. Das heißt, als ich dann zum Studium nach Dresden gegangen bin, habe Mechatronik angefangen, war ich das erste Mal auch, also mir auch sehr bewusst, dass der Glaube so eine große Rolle spielen wird, wie ich ihm auch Raum gebe, und habe dann auch über verschiedene Gruppen, da die Studentengemeinde, aber dann auch vor allem Night Fever und so kleine Gebetskreise, dann da irgendwie immer mehr den Kontakt auch gesucht und eben den Raum auch gegeben, damit mein Glaube da auch wachsen konnte. Also ja, ohne diese auch Distanz und das selber in die Hand nehmen, wäre ich, glaube ich, dann nicht in der Lage gewesen, die nächsten Schritte dann zu gehen. Mhm. Also weil ich,
also du warst jetzt, wir waren jetzt, du warst 16, du warst dann relativ weit weg vom Glauben, hast dich ein bisschen abgerungen mit den ganzen Themen. Mhm. Und dann bist du ja 17, 18 geworden, hast wahrscheinlich Abi gemacht.
Genau.
Und dann hast du angefangen zu ringen in der Zeit oder später?
Das, also es kam so, ich würde sagen, am intensivsten so mit 16 bis 18 durch, aber es blieb halt dann in dieser Zeit immer auf so einer, ja, Diskussionsebene halt. Ja. Also hat jetzt leider in meinem Alltag nicht keine Gesprächspartner, um darüber zu reden, aber es war etwas, was mich auf jeden Fall umgetrieben hat. Und dieses auch Leben von dem, was ich meinte, dann zu glauben oder dann auch für wahr zu halten, das kam dann wirklich erst mit dem Ortswechsel und ja, eben diesem bewussten, also das ist meine Verantwortung, ich muss damit jetzt umgehen und auch Wege finden, die jetzt mir entsprechen. Ja, ich mache es jetzt nicht, um jemand zu gefallen oder um die Anforderungen meiner Eltern oder sowas zu erfüllen, sondern das ist mein eigenes,
dein eigener freier eigenes Wille.
Ding. Ja, genau.
Also, dich dafür zu entscheiden, was du glaubst, das auch zu leben. Ja. Und dann,
ich glaube, also das war dann auch eben die Voraussetzung dafür, dass ich dann irgendwann selber auch diese Frage stellen konnte. Also Kloster, ist das was eine Möglichkeit für mich wäre? Wobei, ja, da kommen wir dann vielleicht auch später noch dazu.
Mir hätte ich jetzt schon gefragt, wie du denn darauf gekommen bist, dann den Schritt zu machen, ja, ins Kloster zu gehen. Also oder dir das mal anzugucken, ja, war der erste Schritt.
Genau, also das war dann hauptsächlich durch die geistliche Begleitung beim Martin Kochalski. Der hatte mich da als Jugendseelsorger so ein bisschen auch, also war jemand, mit dem ich da gut sprechen konnte. Und auch, ja, einfach die Leute, mit denen ich zu der Zeit dann auch zu tun hatte, waren selber auch auf der Suche. Also das war für mich auch sehr wichtig, einfach zu merken, dass, ja, das eine Frage ist, die man sich stellen kann und die auch sinnvoll ist oder sehr entscheidend ist im eigenen Leben. Und dann habe ich einfach diese Frage so an ihn so ein bisschen herangetragen und er hat mich dann auf Neuzelle aufmerksam gemacht. Also nicht den Internetauftritt zuerst, aber bin dann schnell in Kontakt gekommen und habe einfach mal eine Woche hier verbracht und so ein bisschen einfach in eine andere Welt abgetaucht. Ja, also auch Dresden ist ähnlich vielleicht wie Schwerin, wenn es auch etwas größer ist. Es gibt Katholiken, die auch so treu sind, aber es ist natürlich Diaspora, ja. Also es hat nichts von irgendwie Volkskirche und dementsprechend trifft man sich dann auch meistens dann halt am Sonntag, aber jetzt nicht irgendwie unter der Woche. Mhm. Und Kloster ist halt im Vergleich dazu dann also das volle Programm, ja. Also jeden Tag mehrfach irgendwie zusammenkommen und sich auf Gott ausrichten. Und das war irgendwie genau das, was ich zu der Zeit dann gesucht habe und auch gefunden. Und auch als ich dann wieder zurück in Dresden war, weiß ich noch, habe ich dann auch selber angefangen, Brevier zu beten. Also so dieses Stundengebet auch in meinen Tagesablauf irgendwie mehr oder weniger gelungen einzubringen. Und habe dann aber, glaube ich, auch gemerkt, ja, es geht sicherlich, oder für manche ist das auch, passt es dann so, aber ich habe irgendwie mich hat es nach mehr verlangt.
Und scheinbar auch nach Gemeinschaft. Also es gibt ja auch, zum Beispiel der Martin Kochalski ist ja auch da alleine als Priester, ne? Aber dieses Gemeinschaftsding im Sinne von Kloster ist ja doch nochmal was nochmal eine andere Ausstrahlung und auch eine andere Lebensweise ist.
Ja, also ich hatte sehr, sehr schöne Gemeinschaften auch kennengelernt, eben der Übernight Fever und dann auch eine andere Gruppe einfach von Katholiken, die sich da einmal, oder nicht einmal in der Woche, aber regelmäßig dann auch getroffen haben zum Gottesdienst und einfach für die Sakramente. Und ja, also es ist, ich glaube, gerade auch in der Diaspora ist man sich da vielleicht sogar noch mal mehr bewusst, wie wichtig das ist, den Glauben auch in der Gemeinschaft zu erfahren und auch sich gegenseitig da auch zu bestärken und zu bereichern, ja. Also.
Ja, wie war das dann? Also du warst dann hier, hast eine Woche Kloster auf Zeit gemacht sozusagen und einfach dir mal alles angeguckt und dann gemerkt, so, okay, die sind eigentlich ganz cool. Bei denen würde ich gerne wohnen.
Komisch. Sie sind ganz komisch.
Aber manche sind komisch, manche sind nett, manche sind besonders komisch.
Ja. Also es war schon so eine Erfahrung, das ist irgendwie so ein Pionierprojekt. Ja? Also alles auch noch, alle sehr jung,
Pionier, agil. Manche. Wie in der DDR.
Manche jung, manche alt. Ja.
Auch schön zu sehen, wie auch dann Leute von außerhalb irgendwie zum Kloster dazu gehören oder zufinden. Und da gab es dann für mich, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm und es hat sich wirklich einfach so ergeben, ja? Also ohne, dass ich da jemals dran gedacht hätte, dass ich dann bei einer Dame aus dem Nachbarort wohnen konnte und mit ihr gemeinsam an den Gebetszeiten so teilnehmen. Und hatte davor schon innerlich mit dem Studium und dem begonnenen Studium in Dresden auch eigentlich abgeschlossen, weil das mich nicht weiter irgendwie.
Was war das? Maschinenbau, ne?
Mechatronik, also das ist so in der Ecke. Und habe mir dann eben auch diese Freiheit genommen und gesagt, also die nächsten Monate, ja, also vielleicht das nächste Semester verbringe ich jetzt einfach hier und schau mal, was bei rauskommt. Also hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig aus irgendeinem Grund, also Klostereintritt ja, so irgendwie abstrakt, aber halt jetzt hier vor Ort konkret, das war noch gar nicht auf dem Schirm.
Wann, ja, dann hast du eine Weile mitgelebt sozusagen und irgendwann gemerkt so, Gott ruft schon ganz schön laut. Oder war das so ein Moment? Oder hast du irgendwann einfach so einen Klick gemacht und gesagt, jetzt na gut? Oder war das eher so ein Prozess?
Ich glaube, ich habe vor allem, bin jemand, der viel so Ping-Pong spielt, hat das jemand immer gesagt. Also so hin und her und abwägen und überlegen, was spricht mich an, ja, was zieht, was ist auch eher
so, wie schockierend. Eher lange überdenken und dann erst tun, ne?
Naja, und.
Scherz. Jetzt haben beide geschaut, so, meinen das ernst, oder?
Denkt er jetzt wirklich, dass er so wirkt?
Soll er ihn kritisieren, oder? Ja, also, lang hin und her überlegt.
Das Wichtige waren vor allem, glaube ich, die Gespräche dann auch mit den Mitbrüdern. Einfach da auch so einen Blick von außen nochmal zu haben, ohne, also das war auch für mich sehr froh, nie das Gefühl zu haben, also irgendwie einen Druck von Seite des Klosters zu bekommen oder auch, muss ich ein bisschen sagen, auch so eine Art, also diese Erwartungshaltung, wir brauchen jetzt Nachwuchs, sonst gehen wir zugrunde, die es leider auch in manchen
Gemeinschaften gibt.
Und also das habe ich hier überhaupt nicht erfahren und das hat mich dann aus irgendeinem Grund auch sehr, sehr angesprochen, dass mir diese Freiheit auch gewährt hat. Schon auch mal nachgefragt, also wie sieht es jetzt aus, aber ja, dass ich mich da auch innerlich dann dafür öffnen konnte in der Anbetung, in der Beichte und einfach auch in dem Gemeinschaftsleben. Genau, also gab jetzt nicht so einen Moment, wo ich gesagt habe, es gibt keinen anderen Weg, sondern es war wirklich so ein immer mehr einfach auch.
Aber natürlich war Pater Christophs größte Angst dann, dass er der Letzte ist, der eintritt. Aber diese Angst ist auch schon überwunden.
Ja.
Du musst sagen, warum das meine große Angst ist.
Weil er Angst hat, er muss mich pflegen.
Das würde ich auch gruselig finden. Ich kann
mir schon vorstellen, wie anstrengend ich jetzt bin, wie ich dann als knorriger alter Herr dann
noch. Wenn er dann noch verwirrt ist dazu, ach du Scheiße, viel Spaß.
Ja, aber da wir jetzt ja drei von Gott gesegnet, einen Novizen und drei Kandidaten haben, glaube ich, wirst du Kompagnons haben. Einer hält mich, einer fixiert. Na gut, aber Entschuldigung, ich bin für die ernsthaften Sachen zuständig.
Ja. Aber tatsächlich ist Angst, finde ich, ein gutes Stichwort. Angst ist ja dann doch was, also wenn man dann so einen Schritt geht, vielleicht nicht unbedingt Angst, aber so Zweifel, auch gerade was das Umfeld anbelangt, was war die Familie, als du da erzählt hast, okay, ich werde jetzt Mönch, dabei ist ja jetzt erstmal noch Priester nicht ganz so greifbar für viele, aber Mönch ist ja auch erstmal schon ein Einschnitt, der die Familie zumindest wissen lässt, also Enkelkinder sind raus.
Obwohl, die sagen doch alle, dass das immer heutzutage der Giftstand der
Kirche. Ja, ja, aber theoretisch und eigentlich sind auch, Enkelkinder praktisch raus. Praktisch auch.
Verschwörungstheoretisch.
Aber was hat deine Mama zum Beispiel gesagt? Hat die gesagt, boah, ich freue mich voll für dich? Oder war die eher so ein bisschen, puh?
Ich glaube, am Anfang war es vor allem eher so das Zweite. Vielleicht also habe ich einfach die innere Freude noch nicht so rausgehört, aber es war natürlich ein bisschen absehbar. Ich war jetzt dann schon 2,5 Monate hier. Und vielleicht, ich habe es vielleicht nicht so gesehen, aber ich glaube, weil meine Mutter irgendwie eher noch hat das schon registriert, dass das jetzt auch sehr in greifbarer Nähe dann irgendwie ist. Und ich glaube, ich weiß gar nicht so sehr, ob das so diese Kindersache ist. Ich glaube, bei ihr waren es dann eher eigene, auch ihre eigene Erfahrung mit geistlichen Gemeinschaften und irgendwie auch, was dann manchmal so ein bisschen schief laufen kann. Aber was sie auf jeden Fall gesagt hat, war also irgendwie, dass sie mich da auch unterstützt und mir da diesen Freiraum auch lässt. Genau, und auch, also meine Brüder, weißt du, das ist gar nicht so, also irgendwie spektakulär, ja, das ist halt, ja, irgendwie, man versteht es, glaube ich, dann nicht so richtig, wenn man selber jetzt nicht so im Glauben feststeht. Aber man nimmt es dann irgendwie erstmal so hin oder vielleicht zu dem Zeitpunkt konnte ich auch noch gar nicht vorstellen, was es jetzt konkret heißt. Also wie ändert sich dann das Verhältnis zu mir? Genau.
Was haben so deine Freunde, Bekannte und so gesagt? Gab es da welche, die gesagt haben, so, boah, bist du crazy? Oder waren die eher so cool, dass du das machst? Vielleicht erzähl uns mal mehr darüber. Also eher Interesse oder eher...
Ja, unterschiedlich. Also ich hatte es nicht groß rum erzählt. Das heißt, manche hatten einfach davon mitbekommen. Und genau, auch da würde ich sagen, also eher so interessiert. Manche auch wirklich haben mich dann auch später besucht oder mal dann auch irgendwie, hatten wir telefonisch dann auch Kontakt. Also ja, ich glaube, es ist ja sehr unterschiedlich einfach, wie die Leute damit umgehen können und auch, was sie selber auch dann daraus mitnehmen, ja, also.
Gab es die Angst, dass du für ewig in der Klostermauern verschwindest, eingeschlossen bist? Gab es die auch?
Sicher, sicher. Ja. Aber, ja, ich glaube, aber die Angst wurde recht schnell dann auch wieder genommen, oder?
Ja.
Ich meine, ja, aus irgendeinem Grund, obwohl kaum noch, oder obwohl die Kirche immer weniger Raum einnimmt, haben aber doch eben die meisten Leute vermeintlich noch eine Vorstellung, wie das aussieht und wie das zu sein hat. Und ich glaube, die beste Heilung davon ist einfach selber sich das mal anzuschauen und zu kommen. Ja? Also sowohl die Seite, die irgendwie sehr skeptisch ist, aber auch die Seite, die es vielleicht idealisiert und denkt, das ist heile Welt. Also in meiner Erfahrung ist es menschlich, aber menschlich jetzt nicht nur im Sinne von irgendwie schwach, sondern auch wirklich schön und tief und wahr. Und also ja.
Schön.
Schön. Na, und dann, aber das, ja, ich meine, wir haben ein paar Minuten, haben wir noch. Zwei Minuten. Aber das heißt, du bist ja dann eingetreten und dann beginnt ja dieser ganze, wir werden ja noch eine zweite Folge machen über deine Profess, aber dann beginnt ja quasi, dann magst du, oder kannst du kurz die zeitlichen Abfolgen, die dann ablaufen, oder was macht man dann? Man tritt ein. Wie schaut es dann konkret aus? Was passiert danach?
Genau, also bei mir war es dann einfach so, dass ich in der Kandidatur auch schon angefangen habe zu studieren. Damals noch möglich unter Corona-Bedingungen, über Zoom in Heiligenkreuz Theologie anzufangen und habe dann hier einfach auch so mitgelebt. Ich glaube, das ist das Wesentliche in der Kandidatur, ob man jetzt studiert oder nicht, einfach mitleben, an den Gemeinschaftsgebeten, Mahlzeiten auch teilzunehmen, auch eben natürlich sich immer dann wieder auch über was aufzuregen und irgendwie wieder zu merken, aha, es liegt gar nicht an dem anderen, sondern eigentlich ist das Problem bei mir. Und auch die Gespräche und Begleitung war in der Zeit für mich immer sehr wichtig und hier auch also sehr reich angeboten. Ja. Also obwohl alle Mitbrüder, die jetzt hier sind, auch vieles gemeinsam haben und auch einen Teil des Weges natürlich gemeinsam gegangen sind, haben sie natürlich sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und Geschichten und Charaktere. Und da einfach, ja, auch sich da darauf einzulassen, ne, und irgendwie sich dafür auch zu öffnen, das war, glaube ich, eine wichtige Erfahrung, bevor ich dann eben nach Heiligenkreuz gekommen bin. Erstmal für die Prüfungen vom Semester, aber dann auch zur Einkleidung, also den Beginn des Noviziates, dieses einen intensiven, sagen wir, reinen Klosterjahres, wo man nur in der Gemeinschaft Verpflichtung hat. Und genau, durfte das dann auch mit 4 anderen jungen Männern in meinem Alter, also waren auch sehr nah beieinander, beginnen und da auch nochmal auf ganz eigene Weise intensiv Gemeinschaft in einer Gemeinschaft auch erfahren. Und dann nach diesem einen Jahr, aber auch währenddessen kann man schon jederzeit sagen, also ich habe mich irgendwie vertan oder das, also das passt mir nicht, ich lasse das. Aber wenn man sich dann dafür entscheidet, den Weg weiterzugehen, fragt man dann den Abt, ob man auf 3 Jahre eben im Kloster mitleben kann, schon, sag ich mal, unter den Bedingungen eines echten Mönches, aber eben mit dieser Möglichkeit, nach den 3 Jahren nochmal auch frei zu sagen, ich bleibe oder ich gehe. Und
da sind wir dann bei der ewigen Profess.
Da kommt das dann die
ist ein anderes Kapitel.
Profess.
Ja, das ist die nächste Folge. Danke dafür. Da beten wir jetzt noch was zum Abschluss.
Ja, jetzt musst du beten.
Schnick, schnack, schnuck.
Ich grüße einfach die Gottesmutter. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
So segne, behüte, leite und stärke euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gott liebt euch. Tschö mit dir.
Auch dich.